Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.
Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, 64.500 Babys kommen im Jahr in Deutschland zu früh auf die Welt. Das sind ungefähr 8%, also keine unerhebliche Zahl. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Heute soll es um die kleinsten Würmchen gehen, die zu früh auf die Welt kommen. Dazu sind bei mir zwei echte Experten im Studio zu Gast. Der ärztliche Direktor und Chefarzt der Neonatologie im Kinderkrankenhaus auf der Bult, Professor Dr. Florian Gutmann. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Und unsere Oberärztin aus der Geburtshilfe im Diakovere-Henriettenstift, Dr. Christine Moorfeld. Auch schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag.
Bevor wir gleich richtig ins Thema einsteigen, vielleicht vorab, was ändert sich denn für Sie beide persönlich in der Zusammenarbeit, wenn jetzt die Henrike im Herbst eröffnet? Also, Sie sitzen ja jetzt schon zusammen in Kirchrode im Henriettenstift.
Wir arbeiten jetzt in der Tat schon sehr gut zusammen, aber wir haben natürlich dann die Wege nicht mehr und die Telefonate. Man wird sich auf dem Flur begegnen. Wir werden noch mehr gemeinsame Treffen sicherlich machen, wo wir uns über die Patienten, sprich die Frauen, die Schwangeren und auch die Kinder austauschen.
Ja, ich glaube, dass für die Patientinnen das Wichtige ist, dass sie uns dann sehen, ne, und nicht, dass sie das Gefühl haben, wir arbeiten und agieren im Hintergrund. Zumal wir auch immer sagen, wir machen die Übergaben gemeinsam, wir tauschen uns aus, aber wir machen zum Beispiel noch keine gemeinsame Visite bei den Frauen, die schwanger sind. Das ist dann natürlich viel einfacher und das haben wir auch angedacht, sodass wir alle gemeinsam mit der Patientin und den Angehörigen sozusagen sprechen können und dann nicht so der Flurfunk, der hat gesagt und der hat gesagt. Also das ist bestimmt ein guter Anteil an direkter Kommunikation, wo wir drauf hinarbeiten. Und zumal, ich meine, in der Henrike, das wird natürlich alles neu und schön. Ob die Wege kürzer sind, weiß ich nicht, weil die Wege sind ganz schön lang, weil es einfach groß ist. Aber ich glaube, unsere Zusammenarbeit wird einfach wirklich enger und direkter.
Das klingt gut für Mutter und für Kind. Heute soll es um sehr kleine Kinder gehen, um die sogenannten Frühchen. Kann man denn pauschal sagen, ab wann ein Baby als ein Frühchen gilt?
Ja, das ist genau definiert, nämlich wenn es vor vollendeten 37 Schwangerschaftswochen auf die Welt kommt.
Mhm. Dann gibt es ja noch eine genauere Unterteilung in die ganz frühen und die ein bisschen späteren. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen?
Ja, also wenn wir vom anderen Ende mal anfangen, so die Grenze der Lebensfähigkeit, das sind vollendet 24 Schwangerschaftswochen. Und natürlich macht es einen großen Unterschied, ob ein Kind jetzt nach 36 oder 30 oder 24 Schwangerschaftswochen auf die Welt kommt. Im Grunde genommen sind die Unterschiede da fließend. Ja, man kann das nochmal unterteilen in sogenannte Late Preterms, also späte Frühgeborene. Das ist dann so ab 34 Wochen, aber es ist in Wirklichkeit natürlich kontinuierlich. Jeder Tag länger ist ein Tag besser.
Es gibt ja verschiedene Gründe dafür, weshalb ein Kind so früh auf die Welt kommt. Eine mögliche Ursache, wenn wir jetzt mal von einem gesunden Kind ausgehen, sind Komplikationen in der Schwangerschaft. Was sind so die häufigsten Komplikationen?
Ja, vielleicht muss man im Vorfeld nochmal sagen, dass in Deutschland also mittlerweile die Frühgeburtenrate bei 8% relativ stabil ist. Also über die gesamten letzten Jahre hat sich da nicht viel getan. Obwohl wir uns bemühen und tun und es gibt viele Therapieansätze und Maßnahmen, aber so den durchgreifenden Effekt hat man nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, die Frauen werden vielleicht kranker, älter, haben mehr Komplikationen und deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass es nicht höher gegangen ist, sondern stabil geblieben ist. Aber insgesamt muss man sagen, ist das Frühgeburtsthema für die Medizin eine Herausforderung. Frauen, die sich in der Klinik vorstellen wegen vorzeitiger Wehen, das ist ja die häufigste Einweisungsdiagnose, muss man sagen, weniger als 10%, die sich vorstellen, haben tatsächlich eine Frühgeburt. Auf der anderen Seite 50%, die eine Frühgeburt haben, haben tatsächlich wirklich vorzeitige Wehen gehabt. Also die Vorhersage nach Frühgeburt, würde ich mal sagen, gleicht dem Blick in eine Glaskugel, weil wir haben wirklich nicht viel sichere Maßnahmen, wie wir das vorhersagen können in einer Schwangerschaft. Wir haben Risikofaktoren, ja, aber eine richtige Vorhersage, was der Frauenarzt draußen regelmäßig untersuchen kann, haben wir nicht.
Okay. Vielleicht können wir mal auf diese Risikofaktoren eingehen, von denen Sie da sprechen. Was steckt da dahinter?
Naja, das höchste Risiko haben Frauen mit Mehrlingen, ne? Also das sind Zwillinge oder auch Drillinge. Das andere ist das kurze Schwangerschaftsintervall. Da rechnen wir 18 Monate, also wenn eine Frau entbunden hat und dann quasi sofort wieder schwanger wird. Auch die per se hat ein erhöhtes Risiko für eine Frühgeburt. Die Raucherinnen sind das dann Frauen, die eine Frühgeburt in der Anamnese hatten, also das scheint so eine Neigung zu sein, ohne dass man weiß, wo das herkommt. Der kurze Gebärmutterhals, das ist das, wo wir tatsächlich eine Interventionsmöglichkeit haben. Und dann all die anderen Komorbiditäten, also Auffälligkeiten wie Diabetes oder Adipositas, die spielen eigentlich eine untergeordnete Rolle. Die haben ein erhöhtes Risiko, Das muss man sagen, das ist aber gering gegenüber der allgemein gesunden Schwangeren.
Mhm.
Das sind ja auch wahrscheinlich prozentual gesehen relativ wenige Frauen, die so ein spezielles Risiko mit sich bringen. Ich habe jetzt auch gelesen, weil Sie gerade das Alter und auch die Bedingungen, die die Mutter mitbringt, sozusagen angesprochen haben, dass Kinder, die durch eine künstliche Befruchtung entstanden sind, ein höheres Risiko haben, als ein Frühchen auf die Welt zu kommen. Teilen Sie da die Erfahrung aus dem Klinikalltag?
Ja, mit Erfahrung kommen wir da tatsächlich nicht weiter, weil das nur ein kleiner Ausschnitt ist. Dazu braucht man größere Stichproben. Statistisch ist es minimal erhöht. Das ist richtig, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine Frau oder ein Paar abhalten sollte.
Na, ich würde auch sagen, die Datenlage, warum eine künstliche Befruchtung stattfindet, ist ja sehr heterogen. Also da ist ja ein bunter Pool von Frauen. Und nur weil ich eine künstliche Befruchtung habe machen lassen, heißt das nicht, dass ich automatisch eine Frühgeburt habe. Sondern da kommt bestimmt auch noch der Grund, warum ist das eine künstliche Befruchtung? Was habe ich noch? Ist Alter oder noch andere Faktoren spielen da mit eine Rolle? Hatte ich mal eine Operation an der Gebärmutter und. Also ich glaube, das in Summe ist das, was dann das Risiko erhöht. Nicht nur ein einziges Risiko macht halt auch keine Frühgeburt. Okay. Das sind dann multiple Faktoren.
Genau. Also man muss dazu wissen, dass nach künstlicher Befruchtung es häufiger zu Mehrlingsschwangerschaften kommt.
Ja.
Und Mehrlingsschwangerschaften wiederum haben natürlich ein sehr hohes Risiko für eine Frühgeburtlichkeit. Es muss jetzt nicht extrem früh sein, aber der errechnete Termin wird natürlich bei Zwillingen oder Drillingen so gut wie nie erreicht. Das ist klar. Das ist aber sozusagen ein Nebenfaktor, sage ich jetzt mal, der künstlichen Befruchtung.
Das eine bedingt dann das andere, da kommen Mehrlinge und die kommen sozusagen automatisch meistens eher, ja.
Ja, Mehrlinge haben fast Frühgeburtsrate von fast 60% unter der 37. Woche. Das muss man einfach mal sagen, das ist mehr als die Hälfte. Und wenn man alle Frühgeburten in einen Datenpool packen würde, dann sind die Mehrlinge natürlich ein erhöhter Anteil, der das ausmacht einfach. Ne?
Mhm. Dann gehen wir doch direkt mal auf die Mehrlinge ein, wenn die sozusagen vor der 37. kommen. Wie gut sind da die Chancen? Was ist da schon gut ausgebildet? Was ist das, was noch sozusagen, wo Sie sagen, oh, da müssen wir ein bisschen nachhelfen?
Also im Grunde genommen ist schon viel früher alles fertig. Nur die Funktion der Organe ist noch nicht hundertprozentig. Also ich mache es mal am Beispiel der Lunge. Es leuchtet ja sicherlich jedem ein, dass die Lunge nach 24 Schwangerschaftswochen noch nicht funktionieren muss, denn sie ist ja im Bauch mit Fruchtwasser gefüllt und entwickelt sich noch weiter. Da fehlen einfach bestimmte biochemische Faktoren, die eine Atmung ermöglichen. Teilweise können wir da Abhilfe schaffen, das heißt, wir können die Lunge künstlich immer in ihrer Reife etwas beschleunigen vor der Geburt, wenn wir die Zeit noch haben.
Wie macht man das?
Das muss man der Mutter, ein Cortisonpräparat spritzen, zweimal im Abstand von 24 Stunden. Und ein Teil dieses Cortisons geht tatsächlich an den Feten über. Und wir wissen, was da in der kindlichen Lunge, in der fötalen Lunge passiert. Das führt eben dann dazu, dass die Sterblichkeit zum Beispiel ungefähr auf die Hälfte zurückgeht. Also ist das eine ganz wichtige Maßnahme, diese Lungenreifeinduktion. Und in einer guten Geburtshilfe und Gynäkologie wird selbstverständlich an sowas auch gedacht und es wird als erstes gemacht. Ist gar keine Frage. Wenn das Kind dann eben aber doch deutlich zu früh auf die Welt kommt, dann stellen wir fest, mit der Atmung alleine klappt es noch nicht so gut. Vielleicht müssen wir die Atmung unterstützen und wir können eben diesen Surfactant, also das ist, nenne es immer das Spülmittel der Lunge, das eben die Frühchen selbst noch nicht bilden können. Das gibt es als Präparat, das können wir in die Lunge geben und dann wird die Atmung also schon deutlich besser, zum Beispiel.
Wie ist das so mit Ernährung und Herzschlag?
Das Herz schlägt, es sind alle Finger dran. Es ist alles natürlich unendlich viel kleiner. Also das kleinste Kind, was bei uns wirklich gut überlebt hat und mittlerweile in die Schule geht, wog bei Geburt 380 Gramm. Da kann man sich ja vorstellen, wenn man sich jetzt mal so 380 Gramm, ich muss leider sagen, auf der Küchenwaage vorstellt, anders, glaube ich, kann man sich das gar nicht so gut vorstellen. Das ist natürlich wirklich mini und es ist für uns auch eine technische Herausforderung. Da kann man nicht so einfach Blut abnehmen, Zugänge legen und was eben alles dazugehört. Aber wir haben Übungen, das ist alles machbar. Es ist alles dran, um auf Ihre Frage zurückzukommen, aber es funktioniert eben noch nicht so ganz richtig. Ich meine, es funktioniert ja auch bei einem reifen Neugeborenen nicht alles. Auch die sind ja auf ihre Mütter und Väter angewiesen. Und wenn ein Kind eben nach 24 oder 28 Wochen auf die Welt kommt, ist es noch mehr angewiesen. Es ist einfach noch nicht vorbereitet. Im Übrigen, die Mutter ist auch noch nicht so richtig vorbereitet. Die hat ja den errechneten Termin so im Auge. Wenn plötzlich ein Kind 10 oder 15 Wochen früher kommt, ist das ja auch nochmal eine Überraschung sicherlich. Sie sprang die Verdauung an. Das Beste ist natürlich Muttermilch oder Frauenmilch. Viele Frauen haben nach der Geburt noch nicht sofort Milch. Die Kinder brauchen die Milch aber, weil sie keine Reserven haben. Denen fehlt ja sozusagen, der Speck unter der Haut, also das Körperfett. Und wir haben auf der Brücke eine Frauenmilchbank. Und da spenden eben unsere Mütter wie so eine Art Generationenvertrag. Sie sagen, ja, mir hat es oder meinem Kind hat es auch geholfen. Ich habe jetzt zu viel Milch bei Entlassung. Ich lasse euch, ich weiß nicht, 10, 20, 30, 50 Liter Milch da. Die brauche ich nicht mehr. Und davon profitieren dann eben die nächsten Frühchen und natürlich ihre Eltern, weil man sagt, ja, bis die eigene Milch kommt, überbrücken wir. Oder es gibt ja manchmal auch ein Stillhindernis, da kommt überhaupt keine eigene Milch. Dann können wir das wochenlang sozusagen über Spendermilch sicherstellen. Und die wird eben am besten vertragen, weil es schon auch so ist, dass der Bauch des Kindes ja während der Schwangerschaft eigentlich nur Fruchtwasser zu essen kriegt.
Und das macht dann auch keinen Unterschied, wenn die Muttermilch von einer nicht biologischen Mutter stammt?
Wir kennen keine Unterschiede. Biochemisch nachweisbar sind da keine Unterschiede. Es sind auch keine Nebenwirkungen bekannt. Natürlich muss man bestimmte Hygienevoraussetzungen erfüllen. Das ist ja klar. Aber auch die Brust, sage ich mal, der eigenen Mutter ist ja auch nicht steril. Also klar, wir müssen einfach ausschließen, dass gefährliche Keime da übertragen werden können. Und das machen wir mit jeder einzelnen Probe, die wir verfüttern.
Toll. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, dass es das gibt, ne? Und auf die natürlichste Ernährungsweise zurückzugreifen für ein Baby. Bevor wir gleich auf das Kind nochmal zu sprechen kommen, vielleicht noch einmal kurz zurück zur Mutter. Was sind denn so typische Beschwerden oder Anzeichen, die dann eine Mutter merkt, oh, es könnte wirklich in Richtung einer Frühgeburt gehen? Also hat sie da irgendwelche Rückenschmerzen, Bauchprobleme, einen verhärteten Bauch? Also gibt es so typische Anzeichen, die auf eine Frühgeburt hinweisen?
Na, ich würde mal sagen, dass das nicht so ist. Wäre vielleicht auch viel zu einfach. Also vorzeitige Wehentätigkeit kann man ausschließen, aber Wehen sollten wirklich regelmäßig sein und schmerzhaft sein. Aber dass man in der Schwangerschaft mit zunehmendem Bauch hier und da mal Beschwerden hat, das von einer ächtlichen Klinik im Hinblick auf Frühgeburt auszuschließen, das ist schon wirklich schwierig. Also das muss man schon auch professionell machen. Dazu gehört dann halt auch zu dem, dass wir die Wehentätigkeit im CTG aufzeichnen, eine Untersuchung vom Gebärmutterhals, und dann gucken wir uns Infektionsparameter an aus dem Blut der Mutter und wir gucken uns Abstriche an, ob da so ein Hindernis oder ein Hinweis auf eine Erkrankung ist. Das ist das eine, was man machen kann. Und wir gucken uns die Patienten dafür auch gerne im stationären Setting im Verlauf an, weil man so eine ad hoc und wir sehen uns mal und dann können wir gleich eine Diagnose stellen, einfach gerade was Frühgeburt-Tendenz angeht, sehr schwierig ist. Das ist oft eine Bestrebung sozusagen und da muss man einfach einen Verlauf sich angucken und da kann man nicht von jetzt auf gleich mal sagen, ah ja, das ist alles okay oder da ist irgendwas im Busche. Also das braucht man schon meistens ein bisschen einfach länger Zeit. Das andere für eine Frühgeburt ist natürlich auch das, was wir als iatrogene Frühgeburt bezeichnen. Das ist also, die Mama ist krank, sei es mit einem hohen Blutdruck oder mit irgendwelcher Stoffwechselentgleisung, und wir müssen dann, weil wir die Mama gesund haben wollen, auch die Kinder eher holen. Das können wir oft ein bisschen besser planen. Das sind dann die Frauen, die auch oft von Anbeginn der Schwangerschaft wissen, okay, ich habe da einen hohen Blutdruck und da muss ich nochmal gucken, die dann auch oft schon eng an eine Klinik angebunden sind und die vielleicht schon ein bisschen eher darauf hingewiesen wurden, dass das vielleicht nicht bis 40 Wochen, sondern dass wir dann immer versuchen, bis 34 Wochen die Schwangerschaft hinzukriegen. Und dann braucht man halt auch ganz, ganz viel Geduld und langen Atem, dass man halt mit so einem Wissen eine Schwangerschaft auch lange und tapfer durchhält. Oder Frauen, die einen frühen Blasensprung haben, auch, ne, sie jenseits 26, 27 Wochen, da warten wir auch sehr lange geduldig ab, aber da brauchen auch die werdenden Eltern ganz viel Geduld, weil es halt aufregend ist, mitunter aber auch ein bisschen langweilig, weil in der Klinik dann so viel dann irgendwann nicht mehr passiert, wenn alles stabil ist, wir uns freuen, aber wir halt irgendwann vielleicht für die werdenden Eltern langweilig werden.
Also einerseits sehr schön, dass Mutter und Kind wohlauf sind, aber trotzdem irgendwann psychisch belastender, ne?
Das ist es bestimmt. Also wir haben ja so den Blick auf den medizinischen Fokus, aber das darf man bei den Eltern auch wirklich nicht vergessen. Und wir haben da zum Glück ein gutes Team, was die Eltern dann auch psychologisch betreuen kann, dass sie halt neben der medizinischen Versorgung auch nochmal einen anderen Anlaufspunkt haben, wo sie Sorgen, Nöte, Pein einfach nochmal loswerden können. Das ist, glaube ich, bestimmt wichtig.
Sie haben das Wort iatrogen gerade angesprochen. Das heißt, das wäre in dem Falle, wenn die Mutter eine Vorerkrankung mitbringt und man deswegen schon von Anfang an weiß, es wird wahrscheinlich eine Frühgeburt. Oder wie würden Sie das
sagen? Iatrogen heißt, es ist ja ärztlich verursacht. Also wir bestimmen irgendwann, dass die Schwangerschaft beendet werden muss, sozusagen. Da kann ja das Kind oder das ungeborene Kind gar nichts für. Das macht gar nichts. Das ist da munter in Mamas Bauch. Und wir sagen, nee, also das muss jetzt geholt werden, damit die Mutter gut aus der Schwangerschaft rauskommt. Also das ist ja sozusagen von außen eine Frühgeburt. Und wie gesagt, das Wort, was ich eigentlich auch gar nicht so toll finde, heißt ja mal Tragzeitverlängerung. Also das ist uns halt immer ganz wichtig, dass wir die Schwangerschaft möglichst lange rausziehen können, um die Risiken für die Frühgeburt zu minimieren, aber auch für die Mutter, so dass sie da halt auch gesund aus der Schwangerschaft rauskommt, das auch zu gewährleisten auf jeden Fall, weil wir haben ja zwei Patienten sozusagen.
Mhm. Sie haben jetzt auch gerade gesagt, man guckt sich da nicht nur punktuell die Mutter an, sondern man nimmt sie dann stationär auf und beobachtet sie über einen längeren Zeitraum, um eben nicht nur an Punkt X was einschätzen zu können. Das heißt, die Mütter kommen dann meistens auch nicht nochmal vor der Geburt aus der Klinik raus? Oder wie macht man das? Oder wie lange werden die dann in der Regel stationär bei uns aufgenommen und beobachtet?
Naja, wir versuchen schon, dass die Liegezeit in der Klinik relativ kurz ist, weil es findet ja keiner irgendwie so spannend, im Krankenhaus zu sein. Wobei ich ja immer denke, wir sind ja kein Krankenhaus, wir sind ja eine Entbindungsklinik. Das ist ja was anderes, weil es ist ja nicht jeder krank. Aber das hilft nur bedingt, wenn ich das so mal bei den Patienten andeute. Natürlich ist es zu Hause am schönsten und ich glaube, dass die Blutdrücke bei Frauen, wenn sie zu Hause in Ruhe sind, auch bestimmt auch einen Ticken niedriger sind, als wenn sie in der Klinik sind, wo halt am Vormittag alle nasenlang die Tür aufgeht und einer kommt, der Physiotherapeut kommt, der Nachbar kriegt Besuch, Visite kommt, die Schwestern kommen und ich weiß nicht was. Also das ist natürlich auch Unruhe, die man damit bringt. Aber man muss halt eben sozusagen die Risiken für die beiden abwägen und dann heißt es aber nicht, wenn sie einmal in der Klinik sind, dass sie so lange bleiben müssen, bis das Baby geboren wird. Das ist eigentlich nicht das, was wir tun.
Okay. Also, es kann auch sein, dass es dann nochmal nach Hause geht zwischendurch.
Genau.
Jetzt haben wir viel über die Mutter gesprochen, die sozusagen bestimmte Parameter mitbringt, Vorerkrankungen mitbringt und dadurch, es zu einer Frühgeburt kommen kann, kommen wir mal zu dem Kind, zu dem ungeborenen Kind ja noch. Was sind da denn so typische Vorerkrankungen, nenne ich sie mal, die dann eventuell zu einer Frühgeburt führen können?
Da gibt es wirklich nicht so viele, um nicht zu sagen, eigentlich keine große Gruppe. Also ich kann jetzt nicht sagen, es ist diese oder jene Diagnose. Es ist eine Vielzahl von Diagnosen, die können genetisch bedingt sein, die dazu führen, Chromosomenauffälligkeiten oder Ähnliches, dass eine Schwangerschaft eben nicht so lange geht oder dass man Sorge hat, das Kind könnte im Mutterleib vielleicht versterben und man würde dann eben doch, wie Frau Wurfeld gerade gesagt hat, die Schwangerschaft durch einen Kaiserschnitt beenden, weil man irgendwann sagt, ab jetzt geht es dem Kind sozusagen außerhalb des Bauchs der Mutter besser als innerhalb. Dieser Punkt muss natürlich immer im Einzelfall diskutiert und ich sag mal gut überlegt sein, denn wir wollen ja nicht die Kinder ohne Not zu früh auf der Welt haben. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie eine Diagnose, wo man sagt, das sind die Kinder, die hier einen großen Anteil der Frühgeburtlichkeit ausmachen. Ich glaube, es ist ohnehin vielleicht hier nochmal auch wichtig festzustellen, dass weder die Mutter noch der Vater sonst jemand Schuld hat an einer Frühgeburtlichkeit. Das ist eine Frage, die mir häufiger mal gestellt wird, ja, hätte ich damals nicht dieses Glas Sekt getrunken, als ich noch gar nicht wusste, dass ich schwanger war, hätte ich da noch eine Zigarette gehabt oder, das ist alles Humbug. Also da kann man wirklich mal sagen, Luft raus und wir verstehen es noch nicht ganz bis zuletzt, warum ein Kind zu früh auf die Welt kommt, aber das Allerwenigste sind Faktoren, die Eltern beeinflussen können.
Okay, ist ja auch beruhigend für die Eltern zu hören, ne? Es trägt keiner Schuld.
Ja, also auf der einen Seite beruhigend, auf der anderen Seite ist es halt auch ein bisschen Ohnmacht, ne? Weil man dann zu sagen, ja, was können wir denn jetzt tun? Das werden wir auch häufig gefragt und man sagt, ja, wir können, also man kann nichts tun. Das ist ja in den 70er, 80er Jahren waren die Frauen halt alle monatelang, wochenlang im Bett und dann durften die nicht aufstehen und ich glaube, das ist heute auch noch so eine verbreitete Meinung, ach, leg dich mal ins Bett, dann wird alles gut und du hast so viel Stress gehabt und da kommt dann auch wieder so dieses schlechte Gewissen, was sie gerade angesprochen haben, ins Spiel, aber man hat das ganz gut untersucht, also eine Bettruhe macht in dem Falle, wieder mein Lieblingswort, keine Tragzeitverlängerung, also man hat halt wenig Einfluss und damit aber auch ein bisschen Ohnmacht gebucht sozusagen.
Es ist ja auch sehr abhängig davon, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby jetzt zur Welt kommt. Und danach kann es ja nur bedingt selbstständig atmen. Das Thema hatten wir gerade. Die Körpertemperatur halten, Nahrung aufnehmen. Ab wann hat es denn statistisch gesehen sehr, sehr gute Chancen zu überleben?
Die Grenze der Lebensfähigkeit wird so allgemein mit 24 Schwangerschaftswochen angegeben. Also nicht die 24. sondern vollendet 24 Schwangerschaftswochen. Im Grunde genommen kann man sagen, 90% der Kinder ab da zusammengenommen überleben. Jetzt sind exakt ein Kind mit 24 Wochen hat vielleicht eine etwas höhere Sterblichkeit und jeden Tag, den die Schwangerschaft eben länger dauert, und da sind wir sehr stolz auf unsere Geburtshilfe, die da nebendran arbeitet, jeden Tag eben steigt die Chance des Kindes auf ein gesundes, vor allen Dingen ein gesundes Überleben. Diese Kurve, wenn man sich das so vorstellt, die wird irgendwann flacher. Wenn mal Woche 32, 33, 34 erreicht ist, dann würde ich sagen, zählt jetzt nicht mehr jeder Tag, den man da noch verlängert. Aber es ist nicht so, dass Kinder irgendwie mit 37 Wochen fertig sind. Wir wissen aus Studien, je größer die Studie ist und je genauer man hinguckt, desto eher findet man dann auch nochmal Unterschiede, was weiß ich, zwischen 36 Wochen oder 40 Wochen. Die Unterschiede sind aber so gering, das muss man jetzt auch dazu sagen, dass sie im Grunde nicht größer sind als zwischen zwei Geschwistern von demselben Elternpaar. Also alle Eltern, die mehrere Kinder haben, wissen ja, dass die sich, obwohl sie vielleicht alle am errechneten Termin kamen, sich erheblich unterscheiden können. Also Charakter, Talent, keine Ahnung, was auch immer. Diese Unterschiede sind also viel größer als die, die wir jetzt haben zwischen, ich sag mal, 36 und 40 Wochen. Aber es wäre falsch zu sagen, das spielt keine Rolle. Wir machen jetzt grundsätzlich mit 36 Wochen einen Kaiserschnitt. Da kann die Frau in 4 Wochen schon mal was anderes Sinnvolles machen. Das läuft so nicht.
Jetzt ist es ja so, in Deutschland wird ja dann ein Kind ab der vollendeten 24. Woche auch immer intensiv medizinisch betreut. Was muss ich mir als Laie darunter vorstellen? Also welche Lebenshilfen, Starthilfen geben wir da dem Kind? Was passiert alles in so einem Inkubator? Vielleicht können Sie das mal für den Laien erklären.
Ich mache das ja jetzt schon 30 Jahre und ich kann sagen, es ist heute wesentlich weniger, als wir früher gemacht haben. Also früher war richtig Intensivmedizin, ja, nicht weil wir so einen Spaß daran hatten, sondern die Sorge einfach um das Überleben war groß und man hat vieles andere, sage ich mal, beiseite geschoben. Wir sagen, wir haben letztlich den Frauen im Kreis halt das Kind weggenommen, haben gesagt, es muss jetzt auf Intensivstationen und so weiter. Die Eltern waren letztlich Besucher und heute hat sich das völlig gewandelt. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt, selbst wenn es beatmet ist, wenn es vielleicht nur 500 Gramm wiegt, schaffen wir es fast immer, dass es erstmal zur Mutter auf die Brust geht. Wir nennen es Bonding. Ja, ja, das ist aufwendig, weil da steht natürlich die Ärztin daneben. Da müssen das Beatmungsgerät fürs Kind daneben stellen, sofern es nötig ist. Wir müssen zusehen, dass das Kind nicht auskühlt auf der Brust der Mutter. Aber das haben wir mittlerweile alles gut im Griff. Wir haben es mit Zwillingen, haben wir es Bonden schon geschafft, direkt nach der Geburt. Wir haben es sogar mit Drillingen schon geschafft. Da muss man dann wirklich aufpassen, dass ja keines der Kinder runterfällt, ist aber auch noch nicht passiert. Und erst dann gehen wir in aller Ruhe hoch auf die Station und da ist eben ganz wichtig, kein Stress für das Kind, kein Stress für die Mutter. Das heißt, da ist etwas gedämpftes Licht. Wir bemühen uns, dass es dort nicht so laut ist. Wir reißen jetzt auch, sage ich mal, nicht den Inkubator, also landläufig den Brutkasten auf und greifen das Kind an, sondern da wird erst vorsichtig, wird das Kind begrüßt, so, jetzt komme ich, ich muss dich jetzt mal anfassen. Und jeder Erwachsene kann sich das vorstellen, dass es nicht schön ist, wenn man im Bett liegt, die Tür geht auf, es kommt jemand und reißt die Decke weg. Also für uns Erwachsene ist das selbstverständlich ein Unding. Das war vor 20 Jahren jetzt für Frühgeborene und Neugeborene noch nicht so ausgeprägt, die Sorge, dass man da Stress schaffen könnte. Und was wir eben sehen ist, je weniger Energie die Kinder sozusagen zur Stressabwehr brauchen, desto mehr können sie in ihr Gehirn investieren. Also das ist tatsächlich so, dass Kinder, da gibt es große Untersuchungen, die eben weniger gestresst sind, mit denen man behutsamer umgeht, dass die im Prinzip sich neurologisch besser entwickeln. Das ist das, was erstmal passiert. Und man kann es im Grunde zusammenfassen, wir sehen mittlerweile die Eltern als die Experten für ihr Kind. Natürlich müssen sie in diese Rolle reinwachsen und es ist nicht so, dass unsere jungen Mütter und Väter ab Tag 1 ihre Kinder selbst versorgen, überhaupt nicht. Wir haben an jedem Bett eine Schwester, aber kann ja alles zeigen, das geht los beim Wickeln, das geht dann beim Sondieren. Am Anfang trinken die Kinder ja noch nicht wirklich aus der Flasche oder aus der Brust. Das wird dann über eine Magensonde, wird die Milch gegeben. Auch das können Eltern alles peu à peu lernen, denn man muss ja sich mal überlegen, dass manche Kinder und deren Eltern 100 Tage bei uns in der Neonatologie, ich sag's mal fast, wohnen. Also,
das ist mehr als ein Viertel, ja, ne?
Das ist schon eine ganze Menge und natürlich sollen die ja die meiste Zeit gerne mit ihrem Kind verbringen und wir sehen, dass das den Kindern nicht überraschend gut tut.
Was heißt denn intensivmedizinisch betreut noch? Sie haben jetzt gerade eine Sonde auch noch angesprochen.
Die Magensonde. Ja, dann brauchen nahezu alle Frühgeborenen brauchen am Anfang auch noch einen Zugang in die Vene. Das ist das, was auch wir Erwachsene durchaus kennen, so einen peripheren Venenkatheter. Das auf alle Fälle Wärme natürlich, der Wärmehaushalt geht noch gar nicht. Eigentlich würde das Kind ja, ich sag mal, in wohltemperiertem 37 Grad Fruchtwasser schwimmen. Jetzt jeder weiß, wenn er aus der Dusche geht, ist es erstmal kühl. Das heißt, wir haben diese Inkubatoren eben, die geheizt sind, die eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit haben. Unbedingt gehört das dazu. Körperpflege gehört natürlich dazu.
Das heißt, auch so ein kleines Baby wird schon regelmäßig dann gewaschen? Oder wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen?
Das ist tatsächlich nach Bedarf. Also jetzt baden oder so hat keinerlei Vorteil. Das ist eher von der infektiologischen Seite her eher riskant. Also man, gerade wenn man jetzt einen Zugang hat noch in der Vene oder dann muss man jetzt nicht das alles einmal durchs Badewasser ziehen. Das ist nicht nötig, aber Ich meine, wir können natürlich noch mehr Intensivmedizin, so ist es nicht. Also es gibt natürlich Kinder, die müssen beatmet werden. Klar, es gibt Kinder, die haben Fehlbildungen, die müssen operiert werden, um diese Fehlbildung zu korrigieren, solche Dinge. Aber das ist jetzt nicht das typische, das Programm sozusagen für Frühgeborene.
Wie unterscheidet sich denn so eine Geburt oder der Ablauf einer Geburt von einem reifen Kind und einem Frühchen? Gibt es da Unterschiede? Werden die immer mit Kaiserschnitt geholt, können die natürlich geboren werden? Ist da immer jemand von der Neonatologie dabei? Wie unterscheidet sich das bei uns in der Praxis?
Also auch das besprechen wir mit den Eltern im Vorfeld. Das heißt, wie die Kinder auf die Welt kommen, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. In erster Linie, wenn das Kind mit dem Kopf unten liegt, favorisierten wir, ganz egal welche Woche das ist und alles okay ist und die kindlichen Nährzöne in Ordnung sind, immer eine vaginale Geburt. Weil das auch im Nachgang, das weiß man auch, ist auch ganz gut untersucht, für die Kinder immer viel, viel besser ist. Und natürlich für die Mutter, die dann auf die Intensivstation will und dann keine Kaiserschnittnarbe hat, ist sie natürlich auch viel schneller wieder wohlauf. Wenn das Kind allerdings, weil die es ja nicht in eine Geburtsposition gebracht hat, so zum Beispiel mit dem Kopf nach oben liegt, dann ist ein Kaiserschnitt tatsächlich für das Outcome des Kindes deutlich besser. Das besprechen wir alles im Vorfeld, auch was die Eltern sich so vorstellen und was jetzt in ihrem Fall ganz individuell die beste Entbindungsmethode ist. Der Nachteil an der Geburt, wenn Sie sagen, ja, was wissen wir dann, ist, wir können das überhaupt nicht sagen. Eine Geburt von Frühgeborenen, je nach welcher Schwangerschaftswoche das ist, kann mitunter ganz, ganz schnell gehen. Oder es kann halt auch mal sehr langsam vor sich gehen, weil wir das Kind möglichst in einer kompletten Fruchtblase entbinden wollen und die Kinderärzte mitunter dann auch mal eine halbe Stunde nebenan warten in dem Reha-Raum, um das Kind dann in Empfang zu nehmen. Also auch da müssen wir immer, brauchen wir beiderseitig sehr viel Geduld. Wir können nicht sagen, dann und dann wird das Kind geboren. Also so funktioniert ja Geburtshilfe nun mal leider nicht. Wir warten immer aufeinander sozusagen. Und es kann halt auch mal sein, dass eine Frau kommt und wenn das jetzt auch meinetwegen das zweite, dritte Kind ist und irgendwie sagt, es ist so komisch und wir dann einfach ganz schnell sein müssen. Und dann ist es ganz gut, dass die Kinderärzte vor Ort sind und dann auch schnell da sind und sozusagen wir immer alles für den Fall schon quasi in Vorbereitung haben und dann nur noch ganz schnell miteinander reden müssen und sagen, hier, jetzt ist das Kind schon da und dann kann das auch mal ganz rasch gehen.
Aber häufig ist sozusagen ein Kinderarzt da. Das ist jetzt nicht
unbedingt. Bei den Frühchen ist er immer da.
Okay.
Ja. Wir sind ja im selben Gebäude.
Ja.
Also wir momentan müssen wir eine Etage runterlaufen und wenn wir dann in der Henrike sind oder neben der Henrike, dann müssen wir auf derselben Ebene ein paar Meter hinterlaufen. Das machen wir gerne und wir warten auch gerne und sind froh, dass unsere Geburtshelfer das so sorgfältig machen, denn für uns ist doch ganz klar, wenn die Geburt schonend und gut und stressfrei verläuft, dann haben wir schon mal ein schöneres Kind, sage ich, und zufriedenere Eltern. Und ob wir da jetzt eine Viertel oder eine halbe oder eine Dreiviertelstunde nebendran warten, das sind wir gewohnt, das kriegen wir hin. Und da ist beim Frühgeborenen und auch übrigens bei anderen Risikogeburten ist immer ein Kinderarzt nebendran. Selbstverständlich, wir sind vor dem Kind da.
Aber es ist auch nicht so, dass die alle dann im Kreis da stehen und warten. Ich glaube, das war auch mal eine Zeit lang, wo die Frauen oder Paare sehr geschockt waren, weil natürlich alle dann in den Raum gekommen sind. Das ist jetzt nicht so nur, weil es eine Frühgeburt ist und im Hintergrund laufen halt ganz viel Vorbereitungen, die dann die Gebärende in dem Fall dann gar nicht unbedingt so mitkriegt. Wir sind dann vorbereitet und da, aber es guckt halt nicht jeder und stört sozusagen.
Total diskret, total ja. Toll. Aber was Sie jetzt gerade sagten, Sie haben gesagt, Sie probieren die Frühchen ganz behutsam noch in einer geschlossenen Fruchtblase.
Ja, wenn es geht, also die würden wir zum Beispiel nie aufmachen und das sieht da eigentlich immer ganz, ich bin immer ganz beeindruckt, weil ich das unheimlich schön finde, wenn die da rauskommen. Beim Kaiserschnitt mache ich das tatsächlich auch, dass ich die Fruchtblase bei den Frühchen gar nicht aufmache.
Hat es Vorteile?
Ja, die haben ja gar keinen Druck auf den Kopf. Also die kommen wirklich da ganz behutsam raus und schwimmen so noch und merken noch gar nicht, dass sie auf der Welt sind, obwohl sie es schon sind. Das sind so wirklich berührende Momente, wenn man auch so den Blick der Kinder sieht, das finde ich wirklich ganz schön. Ist ja schade, dass man im OP dann nicht ein Futterapparat in der Hand hat. Aber da gucken alle immer, dann haben wir, glaube ich, alle dann auch noch wirklich einen kurzen Moment, der uns alle sehr anrührt.
Ja, klingt auch nach einer total sanften
Geburt,
wenn das so passiert. Ne?
Ist das häufig der Fall? Muss man sagen, kriegen wir relativ häufig hin. Wir versuchen, es sei denn halt, man merkt, okay, das Kind ist jetzt erschöpft und steht da unten und wir brauchen jetzt noch einen Kick, dann müssen wir sie halt zum Schluss aufmachen. Aber eigentlich versucht man das wirklich nicht zu machen.
Wie lange bleibt denn dann die Mutter bei uns stationär? Das heißt, die wird ja dann wahrscheinlich irgendwann entlassen, wenn es ihr wieder gut geht. Und wie läuft das dann in der in der Praxis ab, weil das Kind ja dann vermutlich noch länger bei uns bleibt?
Ja, das kann man auch gar nicht so genau sagen. Manchmal denke ich, also je nachdem, wenn die Frauen wochenlang schon vorher da waren, dann wollen sie natürlich auch noch länger in der Klinik bleiben, weil sie ihr Kind nicht alleine lassen wollen. Aber ich merke dann oft auch, dass die Eltern sehr erschöpft sind, weil dann ist ein Klinikalltag und sie sind entbunden, dann kommen neue, dann kriegen sie viel Arousal sozusagen noch nebenbei mit. Und ich denke, dass sie dann auch manchmal zu Hause besser zur Ruhe kommen können und besser die Situation verarbeiten können, als noch weiter im klinischen Setting bleiben können. Wir haben natürlich auch für Paare, die weiter herkommen und die dann nicht so weit fahren können, jeden Tag ein Elternzimmer sozusagen, dass sie auch da länger bleiben können. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass die Paare auch mal aufs Sofa müssen, die Beine hoch und mal nicht im klinischen Alltag um sich herum haben müssen, dass das auch ganz gut tut für die eigene Psychohygiene, mal so ein bisschen Abstand. Und die Kinder sind ja versorgt. Natürlich lässt keine Eltern gerne ihr Kind allein zurück. Das ist auch ein ganz schreckliches Gefühl, glaube ich. Als Eltern dann zu sagen, so, jetzt müsst ihr euch mal an euch denken, weil ihr werdet noch gebraucht, ruscht euch aus, weil wenn das Kind nach Hause kommt, dann geht's weiter.
Vielleicht darf ich noch mal einen Ausblick auf die Henrike auf der Bulls
unbedingt
werfen. Es ist da nämlich so, dass wir auf der neonatologischen, ich sag's jetzt mal, Nachsorgestation für jedes Kinderbett ein Erwachsenenbett haben. Und zwar nicht so ein Gästebett irgendwie zum Einklappen, sondern ein fest verbautes Bett mit einer ordentlichen Matratze.
Toll.
Und es verpflichtet ja die Mutter überhaupt nicht da zu sein, aber es steht ihr zur Verfügung. Die kann sagen, heute schlafe ich hier und morgen möchte ich zu Hause schlafen. Das ist also überhaupt kein Problem. Das sind immer Zweierzimmer. Das ist natürlich, wenn man Zwillinge hat, hat man quasi ein Familienzimmer. Ansonsten ist da möglicherweise noch eine andere Mutter nebendran. Und diese zwei Frauen und zwei Kinder teilen sich dann noch eine Nasszelle. Das heißt, man kann dann auch dort duschen und nicht irgendwo auf dem Flur oder sonst wo. Also wir haben uns sehr bemüht, dass das in Zukunft komfortabel ist, mit ein bisschen Privatsphäre, mit einem abschließbaren Schrank, mit einem Handy-Ladestation und so weiter. Also was man heute alles so braucht. Und auf der Intensivstation ist es ja an und für sich heute überhaupt nicht üblich, dass Eltern mit übernachten. Aber auch auf der Intensivstation haben wir vier Einzelzimmer mit vier Klappbetten, also die man aus der Wand sozusagen rausklappen kann, auch mit einer richtigen Matratze. Klar, wenn ein Kind wirklich jetzt sehr intensiv medizinisch betreut wird, dann ist es von der Geräuschkulisse, kann man da nicht neben daher schlafen. Aber das ist ja nicht jedes Kind auf der Intensivstation gleich krank.
Mhm.
Und gerade die, wo man sagt, ach, jetzt geht's demnächst vielleicht auf die Nachsorgestation, da kann die Mutter schon mit einziehen. Also das ist wirklich etwas, was... Ich glaube, da muss man sehr weit fahren, bis man das wiederfindet.
Ich wollte gerade sagen, unterscheidet uns wahrscheinlich auch von anderen Krankenhäusern erheblich.
Ja, und zwar weit. Also in Niedersachsen wahrscheinlich gar nicht.
Ich glaube, dass andere Länder uns da auch weit voraus sind. Ne? Also wir waren für die Planung, Henrike, ja auch in Österreich unterwegs. Also die haben das schon lange etabliert. Aber also ich glaube, Deutschland hat noch ein bisschen Nachholbedarf.
Aber wir sind trotzdem Vorreiter dann. Das ist ja
absolut.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Nachsorgestation. Das heißt, ab wann würden Sie denn ein Kind von der Neo auf eine sogenannte Nachsorge oder auf eine Normalstation verlegen? Ab wann darf es sogar ganz nach Hause? Welche Parameter muss es erreicht haben, dass Sie sagen, so, jetzt darfst du hier gehen?
Also das große Kriterium, sage ich mal, um auf der Intensivstation zu bleiben, ist Beatmungsbedarf. Also wenn ein Kind beatmet werden muss oder noch Atemunterstützung braucht, dann liegt es in der Regel bei uns auf der Intensivstation. Wenn es aber selbstständig atmen kann und ich sage jetzt mal eben gepflegt, gepäppelt, gefüttert wird, vielleicht auch noch den Inkubator braucht, ist keine Frage, aber dann kann es auf die Nachsorgestation. Und die Frage kann ich ziemlich präzise beantworten, wann ein Kind nach Hause darf, weil die wird mir nahezu jeden Tag in der Visite gestellt. Wann geht es denn nach Hause? Wir haben eben keine Gewichtsgrenzen oder sowas mehr, sondern es richtet sich wirklich nach dem, was ein Kind kann. Und wenn das Kind, der Säugling, kann man dann ja schon sagen, muss seine Wärme selbst regulieren können, muss also in einem normalen Bett, Gitterbett oder wie auch immer liegen können. Es muss die Nahrung selbst zu sich nehmen können, aus der Flasche, aus der Brust, aber eben selbstständig. Und Herz-Kreislauf-Parameter sollen stabil sein. Also damit die Eltern keine Angst haben muss. Die Eltern haben ja zu Hause keinen Monitor, dass da irgendetwas passieren könnte, während sie nebendran schlafen. Mhm. Und wenn diese drei Dinge gegeben sind, dann kann ein Kind nach Hause, ob es nun 1800 Gramm wiegt oder 3,5 Kilo, spielt dann keine Rolle.
Okay, also es wird nicht gewichts- oder größenbezogen dann gehandelt, sondern wirklich nur, das sind die entscheidenden Faktoren. Okay. Kommen wir nochmal ganz kurz auf diese typischen Spätfolgen, in Anführungszeichen, die bei einem Frühchen auftreten können, was beispielsweise nur wirklich mit einem Paar 20 Wochen geboren wurde. Was sind das für Defizite und können die aufgeholt werden?
Wenn man die Entwicklung von Kindern vergleichen möchte, dann muss die Entwicklung ja erstmal stattgefunden haben. Das heißt, ich mache mal einfach ein Beispiel. Im halben Jahr werden alle Kinder gewickelt. Da kann ich also noch gar nicht sehen, gibt es Unterschiede. Aber wenn ich jetzt nach 3 Jahren gucke und da wird ein Kind gewickelt, dann würde man wahrscheinlich sagen, oh, das ist jetzt auffällig. Und wir wissen mittlerweile aus diesen ganzen Nachuntersuchungen, da gibt es ja große Projekte in den sozialpädiatrischen Zentren, dass man eine verlässliche Aussage über die Prognose im Grunde erst mit 5 Jahren machen kann. Man kann natürlich vorher schon untersuchen, wir tun das auch. Also die erste, ich sag mal, empfohlene Untersuchung ist im Alter von 2 Jahren. Ja, auch da finden sich Unterschiede. Wir haben aber gelernt, dass in 30% der Fälle diese Untersuchung nicht stimmt. Das heißt, die Kinder sind später eben doch besser oder vielleicht auch mal schlechter. Insofern also ist es nicht so ganz leicht festzustellen. Aber Sie fragten ja grundsätzlich, was ist denn jetzt mit so einem extrem Frühgeborenen, was hat es sozusagen zu befürchten? Sicherlich hat es einen erhöhten Förderbedarf, da ist möglicherweise Physiotherapie, Logopädie und derlei Dinge mehr nötig, einfach um Entwicklungsrückstände aufholen zu helfen. Das ist auch alles sehr gut organisiert und wir haben reichlich Fachleute, die sich darum kümmern können. Wir wissen aus großen Studien, dass der Intelligenzquotient tatsächlich bei Frühgeborenen etwas niedriger ist. Aber bitte, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, die einen machen Abitur und die anderen machen keines. Aber es ist eben wieder etwas, was man messen kann. Und ich sag mal, die einen haben eben 110 und die anderen haben 98. Das sind beides sozusagen IQs, mit denen man gut leben kann. Aber sie sind statistisch unterschiedlich. Das kann man tatsächlich rausfinden. Und ja, es gibt natürlich auch Kinder, die tatsächlich nicht wirklich gesund überleben. Da gibt es verschiedene Organsysteme, um die wir uns dann immer besonders Sorgen machen. Das sind zum Beispiel die Augen. Also wir wissen, dass Frühgeborene häufiger eine Brille tragen. In ganz, ganz seltenen Fällen. Also das passiert nicht mal einmal im Jahr bei uns, aber es kann vorkommen, kann es bis zur Erblindung gehen. Das will ich gar nicht hier verschweigen. Wir wissen, dass Frühgeborene später häufiger Probleme mit der Atmung haben können, also im Sinne von Asthma. Frühgeborene sind im Schnitt etwas kleiner und etwas leichter als, ich sag mal, reif Geborene. Und ja, wenn also, ich sag mal, Schäden im Kopf entstanden sind, also eine Hirnblutung zum Beispiel, dann wissen wir auch, dass es Kinder gibt, die motorische Einschränkungen haben zum Beispiel. Also wir nennen das Parese, das kann vorkommen.
Okay, und da ist dann wahrscheinlich auch jeder, je nachdem in welcher Woche es geboren wurde, unterschiedliche
Spiele. Das ist das, was ich jetzt anfangs meinte, jeder Tag ist dann tatsächlich eine Verbesserung.
Und bei den anderen Folgen, die Sie nannten, ist ja schön, dass da die Medizin ja auch schon so weit ist, ne? Was Thema Sehschwäche beispielsweise angeht. Oder ja. So, da kann man ja, ist ja die Medizin, Asthma, Atembeschwerden schon sehr weit zum Glück. Was geben Sie denn so weit, dann menschlich gesehen, den Eltern mit auf dem Weg, wenn ein Frühchen ansteht? Das ist ja auch eine völlig neue Situation, mit der sich für Eltern nicht unbedingt erstmal in der Schwangerschaft beschäftigt haben, wenn es spontan tatsächlich passiert. Was geben Sie Eltern mit auf den Weg in so einer Situation?
Also ich glaube, dass man sowieso als Eltern ganz viel Geduld braucht. Die üben wir ja auch alle jeden Tag und dass bestimmt solche Eltern noch einen Ticken mehr Geduld brauchen. Und also was ich denen wirklich wünsche, ist, dass sie ein gutes Netzwerk haben, dass sie sich mit anderen Eltern, die auch Frühchen haben, auseinandersetzen oder zusammensetzen, weil da sind oft ähnliche Erfahrungshorizonte, die sie teilen können und wo sie bestimmt nochmal von profitieren können. Und insgesamt, denke ich, sind ja für Familien so Netzwerke, kannst du mal mir und mich unterstützen und solche Sachen extrem wichtig, um also diesen Druck über so eine lange Zeit oder längere Zeit auch wirklich stattzuhaben und dass man dann auf sich Leute sucht, denen man vertrauen kann und denen man dann auch mal was abgeben kann. Und man muss halt auch dann lernen zu fragen, ne, kannst du mal und ich brauche das jetzt. Und das wäre schon cool, wenn sie das so lernen und wenn wir da sie ein Stück mit begleiten können.
Gibt es da irgendwie auf den Krankenkassen oder irgendwie staatlichen Stellen irgendwie Anlaufstellen, wo Sie darauf hinweisen, wenn Sie die Eltern mit Ihrem Kind entlassen?
Das ist ganz gut organisiert. Wir haben eine psychosoziale Elternberaterin. Das ist eine Frau bei uns, die eben weder zum Pflegeteam noch zum Arztteam gehört und die ganz auf der Seite der Eltern steht. Und in aller Regel, wenn so eine Frühgeburt droht, sage ich mal, oder auch wenn eine Geburt mit einer Fehlbildung droht, dann bietet sie sich an, die Schwangeren oder die werdenden Eltern auch schon aufzusuchen im Krankenhaus bei uns. Das ist kein verpflichtendes Treffen, aber in der Regel wird das gerne angenommen. Und dann wird tatsächlich versucht zu gucken, wo gibt es denn Ressourcen, wo ist besonderer Hilfebedarf. Die Paare sind ja ganz unterschiedlich, die bei uns kommen. Sowohl was, ich sag mal, die finanziellen Möglichkeiten angeht, was das Eingetopftsein im Freundeskreis angeht. Ich sage mal, da gibt es die alleinerziehende 18-Jährige, da gibt es die 35-jährige erfolgreiche Geschäftsfrau, die jetzt mit In-vitro-Fertilisation schwanger geworden ist. Also es ist ein ganz breites Spektrum und da reicht es eben nicht, ich sage mal, so 10 Punkte aufzuschreiben, sondern da haben wir wirklich eine Fachfrau, eben diese psychosoziale Elternberaterin, die ganz individuell mit den Paaren ins Gespräch geht und dann überlegt, was braucht es. Und das ist ja auch nicht immer gleich. Das kann vor der Geburt, können das andere Bedürfnisse sein als nach der Geburt oder wenn es dann Richtung Entlassung geht. Und es gibt das sogenannte Entlassmanagement. Das heißt, sofern die Eltern das wünschen, bekommen sie eine Hilfe für zu Hause. Also nicht im Sinne einer Pflegekraft, aber eben einer Fachfrau, die da mehrfach die Woche vorbeiguckt, Fragen beantwortet und ähnliches. Also damit niemand alleine gelassen ist.
Und die kommt zusätzlich zur Hebamme dann wahrscheinlich, oder?
Ja.
Ja, es ist ja, wie Sie sagen, jede Mutter, jedes Elternpaar, jedes Frühchen hat irgendwie seine eigene Geschichte, jenseits von Statistiken und Zahlen. Vielleicht können Sie zum Abschluss nochmal eine schöne Geschichte erzählen, die Ihnen persönlich in Erinnerung geblieben ist, aus Ihrem Klinikalltag, die Ihnen Mut gemacht hat, wo Sie gesagt haben, das ist ein ganz besonderes Kämpferlein gewesen.
Ja, ich erinnere mich tatsächlich sehr gerne an eine Familie sozusagen. Die Eltern haben sich so unglaublich liebevoll um ihr Kind gekümmert. Die kamen von außerhalb und hatten eben, weil es jetzt so ist, wie es ist, keine Möglichkeit zu übernachten. Und die haben sich wirklich mit dem Wohnmobil auf den Parkplatz gestellt, im Henriettenstift, später auf der Bult, sind alle 3 Tage rausgefahren, Wasser tanken, waren rund um die Uhr für ihr kleines Kind da. Das ist übrigens das Kind mit den 380 Gramm. Und dieses Mädchen hat sich also so wunderbar entwickelt, dass es wirklich eine Freude war. Und wo ich mir eben immer denke, klar, also Liebe alleine macht's nicht, aber es ist schon wirklich ein großer Anteil sicherlich. Und da denke ich sehr gerne dran zurück.
Ja, vielleicht nicht Liebe alleine, aber Liebe und exzellente Medizin, die es ja in unseren Häusern von Ihnen und Ihren Kollegen gibt. Eine total berührende Geschichte zum Schluss, die werdenden frühen Eltern auch Mut macht, finde ich. Und wie Sie eben schon ausführlich geschildert haben, in der Henrike muss keiner mehr auf dem Parkplatz campen. In der Henrike dürfen die Eltern immer bei ihrem Kind sein, jederzeit und in ganz komfortablen, modernen Zimmern. Ganz lieben Dank, dass Sie heute hier waren, sich die Zeit genommen haben. Professor Dr. Florian Gutmann und Dr. Christine Moorfeld, schön, dass Sie da waren.
Gerne.
Die Einladung.
Geburtskanal. Der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.